So, ich freue mich, dass ihr mich hören könnt und dass ich da sein kann heute. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns reden willst und dass du auch dein Wort dazu gebrauchst, in unser Herz zu reden. Und ich bitte, dass das auch durch diese Predigt möglich sein wird. Nicht wegen meiner Bemühungen, sondern trotz meiner Bemühungen wirst du das möglich machen, Herr. Amen. Genau. Als erstes habe ich euch auf die Folie oben unseren Text geschrieben. Wir sind im ersten Korintherbrief. Wir schauen uns die zweite Hälfte vom 10. Kapitel an. Und der Kernvers davon ist auch gleich der, den ich als Überschrift gewählt habe. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Das ist der Kernvers von dem Abschnitt. Das ist die Hauptaussage von dem, was heute gepredigt wird. Und wenn wir jetzt ganz knapp mit der Zeit wären, dann könnte man es damit jetzt auch schon sein lassen. Aber ich werde es doch ein bisschen erklären. Aber das ist die Zusammenfassung, das ist auch die Überschrift, die da stehen wird, wenn man das nächste Mal klickt. Alles zur Ehre Gottes. Weil das ein fortlaufender Abschnitt ist, praktisch ein Brief, und wir nicht Stücke außernehmen, sondern es noch darin lesen, müssen wir jetzt auch ein bisschen dem Gedankengang von Paulus folgen. Und er erwähnt jetzt in den ersten drei Versen ein Thema, auf das er dann erst später zurückkommt, nämlich das Abendmahl. Wir werden heute Abendmahl feiern. Und er sagt jetzt da im Vers 16, 17 und 18 etwas über das Abendmahl und geht dann aber erst später näher darauf ein. Wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, haben wir da nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Und wenn wir das Brot brechen, haben wir nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? Wir alle essen von einem Leib Brot und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Denkt doch an das Volk Israel, alle, die vom Opfer essen, haben dadurch Gemeinschaft mit Gott. Er macht also da zwei Punkte zum Abendmahl ganz kurz und sagt, wir sind durch das Abendmahl, durch das Brechen des Brotes, durch das Teilen des Kelches miteinander verbunden und wir sind mit Christus verbunden. Und das ist eigentlich jetzt ein Vorausblick auf die nächsten zwei Kapitel, weil im Kapitel 11 wird er noch deutlich näher über das Abendmahl eingehen. Jetzt sind ja diese Verse, die sehr oft beim Abendmahl gelesen werden, aber auch wie es dort sein soll, was das für ein gemeinsames Mahl sein soll, wie sie zusammenkommen sollen, mit welchen Einstellungen und Erwartungen und mit welcher Vorbereitung. Auf das werden wir also bei der nächsten Predigt dann eingehen, 1. Korinther 11. Und dann im Kapitel 12 spricht er dann über dieses wunderbare Bild, dass wir ein Leib sind mit Jesus verbunden, dass wir unterschiedliche Glieder sind, aber trotzdem gemeinsam ein Leib sind, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt. Ihr kennt das dort, wo er schreibt, das Auge kann nicht sagen, ich bin kein Ohr, deswegen gehöre ich nicht dazu und so. Das, auf die Sachen werden wir da noch näher eingehen. Da hat er jetzt in diese drei Verse eigentlich nur einen ersten Anklang und das und spricht jetzt aber dann wieder über was anderes weiter. Und deswegen schließe ich den Punkt für heute ab. Es wird also bei der nächsten und übernächsten, ich glaube, nächsten drei Predigten, wenn wir näher auf das eingehen. In den nächsten Versen spricht er jetzt dann ein Thema an, was der Jochen auch letzte Woche schon gehabt hat und ich bin dankbar, dass er das sehr gut erklärt hat und wir auch auf dem heute ein bisschen aufbauen können. Ich lese ab Vers 19 bis 22. Was will ich damit sagen? Behaupte ich nun etwa doch, dass die Götzen, denen die Völker Opfer darbringen, wirkliche Götter sind und dass diese Opfer etwas zu sagen hätten? Nein, ganz und gar nicht. Ich sage vielmehr, dass diese Opfer den Dämonen und nicht Gott dargebracht werden. Und ich möchte nicht, dass ihr in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit Dämonen habt. Ihr könnt nicht aus dem Kelch des Herrn und zugleich aus dem Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn und zugleich am Tisch der Dämonen essen. Oder wollen wir den Herrn etwa zur Eifersucht reizen, wie einst Israel? Meinen wir etwa, wir sind stärker als er? Da ist jetzt von Götzendienst die Rede. Und am ersten Blick ist das ein Wort, das uns heute überhaupt nichts mehr bedeutet. Ja. Ich glaube, niemand hat das Gefühl, dass er irgendwo an Götzen stehen sieht oder daheim hat. Aber der Jochen hat uns das letzte Woche gut erklärt und ich möchte euch noch einmal daran erinnern. Luther schreibt dort ab Gott. Also das ist eigentlich alles, was von Gott ablenkt oder was statt Gott da ist, ein Abgott. Und das griechische Wort ist Eidolon und da klingt es auch schon mit. Die englische Übersetzung ist Idolatry, die Götzenverehrung. Also da geht es um das Idol. Das Idol ist das überhöhte Abbild von etwas, was nicht Gott ist, Eidolon. Und auch Kult ist auch eine sehr gute Übertragung in den modernen Sprachgebrauch von dem. Also Idol und Kult. Und in dem Vers 18 sagt er, der Götze selbst ist nichtig und lächerlich. Er hat keine Bedeutung, sagt der Paulus. Weil es ist kein Gott. Es gibt nur einen Gott, der mächtig ist. Der Götze selber ist ein totes Bild. Das weiß auch die Bibel. Natürlich, ich habe euch da zitiert, in Jeremia 10, eine Stelle, wo sich der Prophet, der spricht, der von Gott so richtig lustig macht über die Götzenbilder. Ich darf euch das vorlesen. Jeremia 10, Vers 3b. Denn der Götzendienst der Völker ist dumm. Ein geschnitztes Götzenbild bleibt doch ein Stück Holz, das man in die Wand geschlagen hat. Es ist nicht mehr als ein kunstvolles Werk. Mit Gold und Silber hat der Künstler es schön verziert. Mit Nägeln befestigt man es, damit es nicht umfällt. Und dann stehen diese Götter da, wie Vogelscheuchen in einem Gurkenfeld. Sie können nicht reden und sind auch nicht in der Lage, sich zu bewegen. Sie müssen getragen werden. Vor solchen Götzen braucht ihr keine Ehrfurcht zu haben. Sie können euch weder schaden noch nutzen. Herr, es gibt keinen, der so ist wie du, denn du bist groß und Macht ist in deinem Namen. Wer sollte dich nicht fürchten, König über alle Völker? Ja, das kannst nur du allein rechtmäßig für dich beanspruchen. In allen Völkern und unter allen Weisen dieser Erde findet man keinen, der so ist wie du. Die Menschen sind alle albern und dumm. Sie beten ein Stück Holz an. Sie kaufen Silberblech aus Tarsis und Gold aus Ufas. Geschickte Bildhauer und Kunstschmiede fertigen daraus eine meisterhafte Figur. Die fertigen Götzen werden von kunstfertigen Schneidern mit blauen und roten Purpur gehüllt. Diese Götter sind von Handwerkern hergestellt. Der einzig wahre Gott ist der Herr. Der lebendige Gott ist König bis in alle Ewigkeit. Der Prophet macht da ganz klar, dass der Götze nicht nur nichts kann und nichts ist, sondern richtig lächerlich ist. Ja? Wenn er sagt, den muss man annageln, dass er nicht wackelt oder umfällt. Ich meine, das sagt eh alles. Gell? Der Götze hat keine Bedeutung. Was Bedeutung hat, das ist die Einstellung, die Haltung der Menschen. Dass sie diesen Götzen verehren, das hat Bedeutung. Und das macht auch den Unterschied. Weil diese Ehre, die Gott gehört, dann einem toten Ding geben wird. Und das ist ja das, wo für uns das zum Nachdenken ist. Der Jochen hat ein super Beispiel gebracht vom Fitnesscenter. Wenn du ins Fitnesscenter gehst und dort trainierst, dann macht deine Einstellung den Unterschied. Wenn du dorthin gehst, um deinen Körper zu verehren, um zu sagen, ich möchte super ausschauen, ich möchte einen Riss haben, ich möchte, ihr kennt solche Leute, gell? Die aus dem Grund dorthin gehen, dann ist das ein Idol, dann ist das ein Kult, dann ist das etwas, dem du Verehrung da bringst. Vielleicht sogar du selber oder jemand anders, dem du da nachstrebst. Und wenn du aber ins Fitnesscenter gehst, um dich gesund und kräftig zu erhalten, weil du Gott dankbar bist für deinen Körper, weil du gesund sein willst und weil du für ihn dich einsetzen willst, dann machst du die gleichen Kniebeugen dort. Auf der gleichen Maschine oder was auch immer, ich bin dort nicht so oft, ganz selten eigentlich. Versteht ihr? Die Handlung ist die gleiche, aber die Einstellung macht den Unterschied. Das ist für mich so ein greifbares Beispiel. Du machst die gleichen Kniebeugen dort, aber ist dort dein Idol, dein Körper oder kannst du mit dem, was du tust, dort Gott die Ehre geben? Ist das ein Kult oder ist das, ich sage einmal, Gottesdienst für dich? Und so macht die Motivation und das Herz den Unterschied. ob eine Handlung Gott ehrt oder nicht. Es ist die gleiche Handlung, es ist die gleiche Kniebeuge. Ja? Ich lese euch noch einmal die Verse 20 bis 22. Also, der Götze und auch das Opfer hat keine Bedeutung. Nein, ganz und gar nicht. Ich sage vielmehr, dass diese Opfer den Dämonen und nicht Gott dargebracht werden. Das heißt, die Haltung der Menschen, dass sie dadurch, durch diesen Götzendienst, etwas anderes als Gott verehren und etwas anderen die Ehre geben, das macht den Unterschied. Und deswegen, ich schreibe einmal zwei Sätze daher. Alles, was Gott nicht ehrt, ehrt seinen Feind. Ja? Alles, was nicht Gott die Ehre gibt, ehrt automatisch Gottes Feind. Und damit ist jetzt nicht der Götze, dieses tote Bild gemeint, sondern er schreibt, der Luther schreibt, den Teufeln. Ja? Wir wissen, dass Gott geistliche Gegenspieler hat, dass er Feinde hat. Und wenn du für etwas Gutes, das von Gott kommt, nicht Gott die Ehre gibst, dann gibst du sie automatisch seinem Gegner. Habe ich das zu krass formuliert? Wir schauen uns das noch ein bisschen an, vielleicht mit Beispielen, ob man das wirklich so sagen kann. Und das Zweite, das haben wir da auch im Vers 22. Oder wollen wir den Herrn etwa zur Eifersucht reizen, wie einst Israel? Meinen wir etwa, wir seien stärker als er? Der zweite Satz ist, der Götzendienst macht Gott eifersüchtig, weil er gibt die Ehre, die ihm zusteht, jemanden anderen. Und wir wissen das aus der Bibel, dass Gott sich seine Ehre nicht nehmen lässt. Zum Beispiel, wenn du die Natur bewunderst und du schreibst das nicht Gott zu, dem Schöpfer, sondern dem Zufall, der Evolution oder sonst irgendwas, dann gibst du Gott nicht die Ehre für sein wunderbares Werk. Oder wenn du irgendeinen Erfolg hast, du hast etwas geschafft, vielleicht sogar etwas, wofür du vorher gebetet hast, und du gibst Gott nicht die Ehre, sondern sagst, ich habe das geschafft, dann machst du dich selber zum Götzen. Du gibst die Ehre, die Gott zusteht, jemanden anderen, in dem Fall dir selber. Warum ist das so schlimm? Denk mal noch ein bisschen drüber nach. Wie geht es dir, wenn du jemanden anderen liebevoll versorgst und beschenkst, ob das jetzt dein Kind ist oder ein Freund von dir oder sonst irgendwas, und der bedankt sich nicht bei dir, sondern bei deinem Feind. Oder gar nicht und haltet das für seine eigene Leistung. Ja? Ist uns vielleicht schon passiert, dass jemand nicht uns gedankt hat für das Gute, das wir ihm gegeben haben, und bei uns Menschen ist das irgendwie ein bisschen kleinlich, gell? Weil ich schenke dem ja was, er muss sich ja nicht unbedingt bedanken. Aber die Beispiele hinken alle, weil Gott ist der Einzige, der wirklich Ehre und Dank verdient. Wir wissen aus der Bibel, dass alles Gute von ihm kommt. Und alles Gute ist alles. Und alles, für das du dann Gott nicht dankst, gibst du ihm nicht die Ehre, die ihm zusteht. Ich werde noch ein bisschen weiter über das jetzt dann reden, über diese Einstellung und Gott die Ehre geben. Vielleicht wird das ein bisschen klarer. Vielleicht sind nicht die zwei Sätze zu hart formuliert. Ja? Dass wer nicht Gott die Ehre gibt, da gibt sie seinen Feind, und dass das Gott eifersüchtig macht. Aber denken wir noch ein bisschen drüber nach und lassen wir uns da herausfordern. Und ihr könnt ja gerne nachher im Gespräch noch drüber reden. Jetzt kommen zwei Verse, die sind wirklich spannend. Ich kann mir vorstellen, dass sie in vielen Bibeln angestrichen sind, aber zumindest der erste Teil vom ersten Vers. Vers 23. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Es ist alles erlaubt. Ich kann mir vorstellen, das wäre jetzt zum Beispiel ein Halbsatz, den man sicher falsch und sehr weit interpretieren kann. Ja? Und so wie es oft ist, eigentlich jede Ehelehre lässt sich aus einem halben Vers begründen, der nicht rundum dumm schaut, wo der steht und was der heißt. Überlegen wir jetzt noch einmal. Was hat der Paulus geschrieben in den letzten Kapitel? Es ist alles erlaubt, Passt das dazu? Wenn er sagt, das soll nicht sein und ihr sollt nicht vor Gericht gehen zueinander und ihr sollt euch nicht scheiden lassen und so weiter. Und jetzt steht, das ist alles erlaubt. Wie ist das jetzt gemeint? Die Gebote sind ja nicht umsonst. Und aus dem Zusammenhang, den wir da haben, möchte ich, damit man es besser versteht, dazu setzen, es ist alles erlaubt, wenn die Einstellung Gott die Ehre gibt. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist diese Freiheit des Christenmenschen aus meiner Sicht, von der der Luther auch redet. Ja? Was zu Luther seiner Zeit ein Thema war, ist, dass zum Beispiel die damalige Kirche gesagt hat, eine Tanzveranstaltung ist verboten für Christen. Und das ist einfach ein Gebot gewesen, und das zu halten ist, obwohl es so nicht in der Bibel steht. Ja? Und diese Freiheit, die wir als Christen haben, ist die, dass wir nicht solche viele einzelnen Gebote haben, sondern dass wir uns die Frage stellen müssen, kann ich mit dem, was ich tue, Gott die Ehre geben und Gott ehren? Kann ich das aus Freude und aus Dankbarkeit tun? Dann habe ich die Freiheit, so etwas zu tun, auf eine Tanzveranstaltung zu gehen. Mein Herz, meine Einstellung macht den Unterschied. Vielleicht ist der Vers da, von dem der Jochen geredet hat, wo von Götzendienst die Rede ist, auch als Einzelner nicht so richtig verstanden worden. Der Vers 7, wo da gestanden ist, dass das Volk Israel Götzen angebetet hat, wie einige von ihnen es taten. In der Schrift heißt es dazu, sie setzten sich, um zu essen und zu trinken, und sie feierten ein rauschendes Fest. Das ist ein Zitat aus der Stelle, wo sie das goldene Kalb angebetet haben. Ja? Das heißt, das Problem war nicht, dass sie gefeiert haben, dass sie gegessen haben und dass sie getanzt haben, sondern das Problem war wieder die Einstellung, warum haben sie es getan? Um das goldene Kalb zu feiern. Ja? Das heißt, die Handlung selber ist nicht das Problem, sondern die Einstellung, die ich dazu habe. Mit welchem Herzen tue ich das? Er kritisiert dort überhaupt nicht, dass sie, wie man es aus diesem halben Satz meinen kennt, dass sie ein Fest feiern, wenn sie das Fest gefeiert hätten, um zu Gott zu loben dafür, dass er ihnen jetzt die Gebote vom Berg Sinai bringt, war das in Ordnung gewesen. Er zitiert da jetzt nur den halben Satz, die Juden haben ihre Bibel gut genug gekannt, um zu wissen, und ihr wahrscheinlich auch, wo das herkommt. Ja? Das heißt, das ist nichts gegen Tanzen und Feiern, sondern die haben dort getanzt und gefeiert, um das goldene Kalb anzubeten, um etwas anderen die Ehre zu geben, die Gott zusteht, nämlich die Ehre, dass sie aus Ägypten gerettet worden sind. Und so ist das auch mit unserer Freiheit. Wir haben Freiheit, vieles zu tun, was nicht ausdrücklich in einem Gebot verboten ist. Wir haben nicht die Freiheit zu stehlen, weil das kann Gott nie die Ehre machen. Ja? Wir haben nicht die Freiheit, eine Ehe zu brechen, weil das ist klar gegen Gottes Gebot, das macht ihm keine Ehre. Aber wenn du ins Fitnesscenter gehst und Gott damit Ehre machen kannst, dann hast du die Freiheit, das zu tun. Wenn du auf eine Tanzveranstaltung gehen willst und du bist dort in einer Haltung und Einstellung, die Gott Ehre macht, in Dankbarkeit und in Reinheit, dann kannst du das tun. Und das sind die zwei Sätze, mit denen er das da auch einschränkt. Schon im Vers 23, er sagt, nicht alles aber ist dir nützlich oder hilfreich. Das heißt, du hast die Freiheit, zum Beispiel alles zu essen, für das du dankbar bist. Ja? Wenn du jetzt aber jeden Tag einen ordentlichen Schweinsbraten isst, dann wird dir der, wenn du den in Dankbarkeit isst, zwar nicht geistlich schaden, das ist dir nicht verboten, aber es wird dir nicht nützlich sein. Du wirst krank werden davon. Ja? Das heißt, die eine Einschränkung von dem ist, dass es, ob es dir nützlich oder hilfreich ist, ob es wirklich dient. Und die zweite ist, ob es erbaut oder aufbaut, steht da. Und das ist der Blick auf die Gemeinschaft. Ja? Du hast die Freiheit, etwas zu tun in der richtigen Haltung und Einstellung, aber dient es den anderen rund um die? Ja? Es gibt vielleicht Leute, die Freiheit haben, in ein Rotlichtbad zu gehen und dort zu predigen. Ich habe sie nicht. Innerlich. Ich würde dort einen Bogen machen um sowas. Weil, wenn jemand von euch mich dort reingehen sieht, das für den ein Problem ist. Wisst ihr, wie ich meine? Die Freiheit, die ich mir nehme, kann auch das Gewissen der anderen belasten. Also es ist uns alles erlaubt, was wir in einer Haltung machen können, die Gott die Ehre gibt. Wir haben keine kleinlichen Regeln, wir haben da keinen kleinlichen Gott. Aber er schaut in unser Herz. Machen wir das mit der richtigen Einstellung und mit der richtigen Haltung? Leben wir in Verbindung mit Gott und wissen wir, dass das passt? Und dann gibt es eben nur die Frage, es kann sein, dass es nicht sehr nützlich oder hilfreich ist. Es ist mir keine Sünde, wenn ich es mit reinen Herzen tue. Oder es ist für die anderen ein Problem. Es baut sie nicht auf. Vers 24, denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen und an das, was für sie am besten ist. Mit dem Gedanken schließt der Paulus noch ein altes Kapitel. Ja? Ich möchte jetzt zu den nächsten Versen kommen. Dort rundet er das jetzt dann auch ab mit zwei praktischen Beispielen. Für die Korinther war das eben dieses Götzenopferfleisch, aber wir versuchen auch das in unsere Zeit ein bisschen zu übersetzen. Vers 25 und 26, genau, zwei praktische Ratschläge kommen dort. Die ersten zwei, haltet euch an Folgendes. Ihr dürft alles Fleisch essen, das auf den Markt verkauft wird. Fragt nicht, ob es Götzen dargebracht wurde oder nicht. Dann wird euer Gewissen gar nicht erst belastet. Denn die Erde und alles, was darauf ist, gehört den Herrn. Was genau dieses Götzenopferfleisch ist und warum das auf dem Markt war und nicht anderes, da möchte ich euch verweisen auf meine Predigt, die ich als letzte gehalten habe über 1. Korinther 8. Dort bin ich auf das näher eingegangen, auch das kulturelle Umfeld, warum den Götzen Fleisch geopfert worden ist, warum fast kein anderes Fleisch auf dem Markt zum Kaufen war und so weiter. Aber der praktische Rat, den der Paulus da für die Korinther hat, ist, nicht fragen, wenn ihr es nicht wisst, dann belastet es euch nicht. Ja? Wie schaut es bei uns aus heute? Wenn du ein Lebensmittel oder irgendetwas kaufst, du weißt ja auch nicht, ist das okkult belastet. Du brauchst, sagt der Paulus da, dir keine Angst machen, weil diese Götzen, die haben für dich keine Bedeutung. Eine Bedeutung haben sie erst, wenn du das weißt. Aber so, wenn du etwas auf den Tisch kriegst und dankbar dafür bist, dann ist das frei, weil es gibt keinen anderen, der Macht hat, außer Gott. Ja? Das heißt, du kannst auf dem Bauernmarkt jetzt einen Tee kaufen und den genießen. Und wenn du nicht weißt, dass der, der den Tee hergestellt hat, in, was weiß ich, wenn das ein Esoteriker ist und der den ausgependelt hat oder sonst irgendwie beweihräuchert hat, es wird dir nicht schaden, du bist frei von dem. Es gibt nur einen Herrn, der mächtig ist. Wir haben diese Freiheit, wir brauchen dort nicht nachfragen. Gibt andere Sachen auch, woher wissen wir denn? Es gibt ja viele Mächte, die gegen Gott arbeiten, viele Leute, die esoterisch und okkult verstrickt sind. Wenn du die jedes Mal fragen musst, ist das vielleicht sowas, nachher schränkst du die ein. Es ist nicht notwendig, sagt der Paulus da. Fragt nicht, belastet euer Gewissen gar nicht. Und das zweite Beispiel, was er bringt, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, dann nehmt die Einladung an, wenn ihr wollt. Esst, was auch immer euch angeboten wird und stellt keine Fragen. Euer Gewissen braucht darüber nicht beunruhigt zu sein. Doch wenn euch jemand warnt, dass dieses Fleisch den Götzen dargebracht wurde, dann esst es nicht. Und zwar aus Rücksicht auf denjenigen, der euch davor gewarnt hat. Für euch wäre es vielleicht keine Sache des Gewissens, für ihn aber schon. Das ist jetzt auch der zweite Aspekt. Ja? Wie wirkt sich das auf das Gewissen von anderen aus? Ja? Wenn du wohin kommst und einen Schinken kriegst, brauchst du nicht fragen, ob der geweiht ist. Wenn jemand zu dir was sagt, das ist was Gutes für dich, weil das ist ein geweihter Schinken, dann schaut das anders aus. Wo gibst du dem Herrn die Ehre? Ja? Wenn du dort sagen kannst, unser Gott hat das Schwein geschaffen, ich bin ihm dankbar dafür, dass ich das genießen darf, dann hast du Gott die Ehre gegeben. Aber du sollst nicht jemanden anderen die Ehre geben und das auch so nicht stehen lassen. Das ist der praktische Ratschlag, den uns der Paulus da gibt. Es geht nicht um dein Gewissen, sondern um das Gewissen der anderen. Und jetzt kommen wir da zu unserem Kernvers, ab Vers 30. Da fragt er eben rhetorisch, doch warum soll ich meine Freiheit einem anderen zuliebe beschneiden lassen? Wenn ich Gott für das Essen danke und es genießen kann, warum sollte ich dann dafür verurteilt werden, dass ich es esse? Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Wie können wir Gott die Ehre geben in unserem Alltag? Du kannst es in dein Herzen und in deinen Gedanken tun. Du kannst für alles, was du tust, für alles, was du genießt, für alles, was du dir vornimmst, Gott danken. Du kannst in dem Bewusstsein leben, dass du Gottes Kind bist, dass er dich beschenkt, dass er dich versorgt, dass er dich bewahrt. Du brauchst keine Angst vor dem Allen haben. Aber was eine große Hilfe sein kann, ist es auch auszusprechen. Für mich ist das eine Hilfe. Ich will jetzt etwas erzählen, was ich erlebt habe jetzt vor 2-3 Wochen. Ich habe ja im Moment eine Beeinträchtigung an meiner Schulter, irgendein Nerv im Hals ist eingeklemmt und dann geht es öfter so elektrisch über den Arm auf und ich kann schlecht schlafen und es ist auch noch nicht besser geworden. Und der Herr will sicher, dass ich irgendwas lerne dabei, aber vielleicht ist auch das schon ein Beispiel, was ich lernen soll. Und das erzähle ich jetzt. Die Alex hat mir eine besondere Massage empfohlen, die sie von jemand anderem empfohlen gekriegt hat. Und dann habe ich gedacht, ja, meinen Physiotherapie-Termin, den ersten habe ich erst in 3 Wochen. Ich rufe dort einmal einfach an, ob die Zeit hat. Gell? Und rufe dort an und die hat tatsächlich am nächsten Tag gleich einen Termin und ich komme dorthin. Und dann sehe ich schon, dann habe ich mir vorher schon überlegt, was ist denn das? Gell? Sehe ich schon Energetikerin, gell? Und die ganzen, der Buddha ist drin und das Yin-Yang und das ganze Glumpert alles. Und dann habe ich mir gedacht, ich will Gott die Ehre geben dafür, dass er mir hilft. Setze ich mich jetzt ein und hoffe, dass es mir eh nicht schadet, so laut die Zusagen da. Gell? Oder was mache ich jetzt? Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe noch ein erstes Gespräch. Sie fragt natürlich so, wie es einem geht und was man für Beschwerden hat und so. Gell? War alles ganz nett. Habe ich dann gesagt, wissen Sie, ich bin Christ und für mich ist es ganz wichtig, dass ich Gott die Ehre gebe und nicht irgendwelchen esoterischen Religionen, nicht irgendwelchen okkulten Kräften und ich würde jetzt einfach gern ein Gebet sprechen. Ist das okay für Sie? Und der hat gesagt, ja gern, natürlich. Und dann habe ich dort gebetet und habe ich gesagt, Herr, du hast mich geschaffen. Du weißt, wie es mir geht und was mir jetzt wehtut und du weißt, für was das gut ist. Und wenn diese Frau mir helfen kann, dann bitte dich, dass du sie segnest, ihre Hände segnest und dass mir Heilung passiert und dass die von dir kommt. Und wenn du willst, dass es mir nicht hilft, dass ich das weitertragen muss, dann möchte ich das auch annehmen können von dir. Dann gib mir den Frieden, auch das auszuhalten. Hat sie geschaut. Aber ich bin auch mit ein bisschen Zähneklappern hingegangen. Ich habe mir gedacht, jetzt komme ich zu der und dann sage ich sowas. Gell? Und hat sie gesagt, wissen Sie, wie ich immer meine Behandlung beginne? Gell? Und ich habe gesagt, nein. Dann hat sie gesagt, dann sage ich es Ihnen jetzt. Gell? Und dann hat sie angefangen, sämtliche Lichtgestalten hat sie gelobt. Gell? Also Gott habe ich nicht gehört und Jesus habe ich auch nicht gehört. Gell? Aber das und die Kräfte und das Dings und Hins und Hins und Kunz. Gell? Dann habe ich gesagt, okay, so siehst du das. Gell? Ja, die Massage war dann, das war zuerst, nachher war es so mit Wärme und so auflockernd und nachher hat sie, das heißt Boys und das zweite, das heißt dann Dorn, das ist da, das sind angeblich, werden dann die Wirbel eingerichtet. Das ist ja dann so ein mechanisches Verständnis, dass wenn man den Wirbel bewegt, sich was nicht mehr so klemmt, mit dem fange ich ja noch was an, das kann ich ja noch nachvollziehen. Und so. Das hat eine Weile gedauert und war recht angenehm. Aber geholfen hat es gar nichts. Hätte auch helfen können. Aber wenn es mir geholfen hätte, dann hätte ich ausdrücklich Gott die Ehre geben können dafür, weil ich es so gesagt habe. Und es ist sicher auch okay, wenn ich mir das denke, aber ich habe mir gedacht, ich nehme mir den Mut und sprich das aus. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht ab beim Arzt? Warum nur bei der Energetikerin? Ich meine, dort ist es ziemlich offensichtlich, dass sie und auch Leute, die dorthin kommen, sich Hilfe von woanders als wie von Gott erwarten, vom liebenden Kosmos oder was weiß ich. Aber eigentlich ist es beim Arzt das Gleiche. Gebe ich Gott dafür die Ehre, was der mir jetzt Gutes tun kann? Und ich weiß nicht, ob ich mich traue, aber ich nehme es mir mal vor, das nächste Mal, wenn ich beim Arzt bin, dass bevor er mich behandelt, ich sage, ich bin Christ, darf ich beten? Ich glaube nicht, dass er nein sagt, weil die wissen alle, dass so psychosomatisch und so auch nicht schadet. Gell? Ich weiß, die lächeln über das. Aber warum sollte ich nicht zum Arzt sagen, Herr, im Himmel, du hast mich geschaffen und in der Hand segne die Hände diesen Arztes, wenn du mir durch ihn heilen willst, ich will dir die Ehre dafür geben, dass er so schlau ist, dass er das gelernt hat, dass er das jetzt gut kann. Danke. Warum nicht? Wir wollen Gott die Ehre geben. Wir wollen alles zu Gottes Ehre tun. Und das kann uns helfen, das auszusprechen. Weil wir uns selber daran erinnern, dass wir zu Gottes Ehre leben sollen. Und weil auch die anderen rundum mitkriegen, dass wir Gott die Ehre geben. Und das ist das, wo ich euch ermutigen möchte, das wirklich bewusst zu tun. Wir haben die Freiheit, die Götzen sind tot, aber wir wollen nicht dem Satan die Ehre geben für etwas, wo Gott die Ehre gebührt. Wir wollen alles von Gott erwarten. Und ganz zum Schluss, mit dem schließe ich jetzt ab, sehen wir auch noch, warum der Paulus auch tut. Das einerseits, weil er Gott die Ehre geben will, weil er Herr ist, aber andererseits noch aus einem anderen Grund. Was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. Gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes keinen Anlass, sich über euch zu ärgern. Ich selbst halte es auch so. Ich versuche in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Er sagt nicht, dass es ihm immer gelingt, weil du kannst es nicht in alle recht machen, gell? Ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist, damit sie gerettet werden. Oder damit viele, zur Errettung vieler, schreibt die Elberfelder, gell? Und ihr solltet meinem Beispiel folgen, so wie ich Christus folge. Das sehen wir auch bei Jesus. Er hat in allen Gott die Ehre gegeben. Und er hat nicht gemacht, was für ihn am besten ist, sondern was für uns am besten. Und da kann der Paulus wirklich sich auf Jesus als Vorbild berufen. Jesus war es viel besser gewesen und viel leichter gewesen, wenn er ganz ein anderes Leben gehabt hätte. Und von seinen Leiden und von seinem Opfertod reden wir jetzt noch gar nicht. Auch sein Leben hat schon immer den anderen gedient und hat immer Gott die Ehre gegeben. Und das ist ein ganz ein großes Vorbild. Und deswegen kann der Paulus sagen, wir sollen sein Beispiel folgen, so wie er dem Beispiel Christi folgt. Jesus, ich danke dir so, dass du uns freigemacht hast und dass wir klar wissen dürfen, dass du die einzige Macht bist, dass Gott die einzige Macht ist, der Ehre gebührt. Und bewahr uns davor, diese Ehre, die dir gebührt, anderen zuzuschreiben, uns selber oder sonst irgendwas, der Wissenschaft, wem auch immer. Hilf uns, Herr, dass wir in unserem Leben die ehren. Und danke, dass wir dann Freiheit haben, vieles zu tun, wenn wir es mit der richtigen Haltung und Einstellung tun. Ich möchte so bitten, dass das in unserem Leben Bedeutung kriegt, dass wir es immer besser verstehen, was es heißt, die zu ehren. So wie der Paulus, dass du auch sagst. Danke, Herr, dass du uns durch dein Wort leiten wirst. Amen.